Race Week, der Motorsport-Podcast mit Matthias Monnerjahn und Thorsten Konrad. Und damit also ein herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge hier auf Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid dann jetzt auch wieder gut in die neue Woche gestartet. Unser heutiger Gast hat in seiner Karriere bis dato schon einiges erreicht. Er ist unter anderem zweifacher ADAC GT Masters Champion und gewann das härteste Rennen auf der Nürburgring Nordschleife, die 24 Stunden auf dem Nürburgring. In der letzten Saison, da kämpfte er bis zum letzten Rennen auf dem Norrisring um die Meisterschaft und belegte dann am Ende mit 208 Zählern den dritten Gesamtrang. Die Rede ist natürlich von Kelvin van der Linde und wir sprechen heute mit ihm über seine Anfänge im Motorsport und wie er die letzte Saison so erlebt hat. Und dann wagen wir noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison in der DTM. Und damit also ein herzliches Willkommen an Kelvin van der Linde.
Hi Matthias, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf ein cooles Gespräch mit dir.
Ja, danke, dass du dir nachgekommen bist, hat mich mega gefreut. Ganz kurz für euch Zuhörer, der Thorsten kommt gleich später noch dazu, der hängt noch kurz im Stau, aber den holen wir gleich einfach mit dazu, das ist ja gar kein Problem. Kelvin, ja, jetzt haben wir es so ein bisschen auf Social Media ja gesehen, der ein oder andere, du warst über den ja, deutschen Winter, also hier in Hamburg kann man nicht wirklich Winter dazu sagen, in deiner Heimat in Südafrika, hast du da so ein bisschen die Zeit genießen können und ja, die Sonne vielleicht für uns alle hier eingepackt, damit es hier ein bisschen besser wird?
Ja, also Südafrika am Ende des Jahres ist immer so mein, die 3 Monate nehme ich immer gerne, die Familie wiederzusehen. Über die Corona-Zeit, jetzt die letzten 2 Jahre, war das immer schwierig, während der Saison mit meinen Eltern zu quatschen und so weiter, haben die eigentlich nie an der Rennstrecke gesehen. Und deswegen habe ich auch dieses Jahr die Zeit genommen, um wirklich ein bisschen länger dort zu bleiben. Bisschen an meinem Golf gearbeitet, was leider sich nicht so viel entwickelt hat, wie ich mir gewünscht habe, aber trotzdem hatten wir viel Spaß, wir haben ja, ein bisschen Farbe bekommen an der Haut und ja, haben mich echt gut erholt über den Winter. Was ich immer so schön finde an Südafrika ist halt, du bist so disconnected von der ganzen Welt. Ich bin da ganz unten und ich habe so meinen kleinen Kreis von Leuten und ja, das passt eigentlich ganz nice für so einen Reset nach der Saison.
Ja, das glaube ich. Also gerade da mal wirklich nochmal runterzukommen, den guten südafrikanischen Wein genießen, das ist auch immer gut. Ne? Also ich trinke gerne genau. Südafrikanischen Wein. Ja, und dann ins Wasser gehen ist ein bisschen schwierig, das ist recht kalt da, ne?
Also die Wasser ja in Kapstadt schon, das stimmt. Aber wo ich wohne, in Johannesburg, sind wir ja in der Stadt eigentlich. Also da habe ich einen coolen Pool zu Hause, was ich auch viel genossen habe und wir grillen auch ganz oft in Südafrika, das ist so unsere Tradition, viel Steak gegessen, ja, einfach das Leben genossen und so muss es auch mal sein.
Ja, genau, das ist genau das Richtige und dem Winter entfliehen, das ist auch, glaube ich, das Beste, was du eigentlich machen kannst. Zumindest, ja, gut, Skifahren wirst du wahrscheinlich auch noch mal ein paar Mal jetzt.
Du wirst mich definitiv nicht auf ein paar Skier sehen, das Du wirst wahrscheinlich sterben vom Lachen, aber nee, das ist auf jeden Fall ein Bild, die du nicht mal, ja, die ich mich nicht so gerne sehen möchte.
Naja gut, aber dann können wir uns ja unten auf ein Bier treffen. Das kann man ja machen.
Das schon, für den Bier bin ich immer dabei.
Das siehst du, perfekt. Ja, Kelvin, in Südafrika, logischerweise, da hat natürlich auch bei dir alles begonnen, wenn wir mal auf den Motorsport kommen. Du bist zweifacher südafrikanischer Kartmeister und jüngster südafrikanischer VW Polo Cup Champion. Genau. Dein Onkel, der war ebenfalls im Motorsport aktiv. Bist du da über ihn so in den Motorsport reingekommen?
Also ich bin eigentlich über das ganze Familie so reingerutscht. Die Van der Linde Familie ist eigentlich bekannt für Motorsport so in Südafrika. Hat ja natürlich mein Granddad angefangen und dann ist mein Vater irgendwann auch angefangen mit Motorsport, war dann eine lange Zeit Werksfahrer für BMW, ist auch die ein oder andere Rennen in Europa gefahren, zum einen diesen World Cup Final in Donington mit den Touring Cars damals. Also der hat auch so einen Geschmack gehabt von den europäischen Motorsport war echt erfolgreich. Und ja, dann war der logische Schritt für mich und für Sheldon, dass wir auch irgendwann mit Kartfahren anfangen. Und ja, mit 8 Jahren bin ich ja dann das erste Mal ins Kart gestiegen. Ich weiß, ich kann es Tag noch wie gestern. Ich war noch zu Hause und habe 2 Jahre lang versucht, meinen Dad irgendwie zu überreden, ein Go-Kart zu kaufen. Irgendwann war der Tag so, dann kam der Tag, irgendeinen Nachmittag, und wir sind dann zusammengegangen zu diesem Kart-Shop, haben dann mein erstes Go-Kart zusammen konfiguriert. Alles in Blau, weiß noch, weil Blau ist auch mein Lieblingsfarbe. Und okay. Es war halt ein stolzer Moment. Und so ist alles angefangen in Südafrika, ja.
Ja. Ja, du warst ja auch jetzt auf der Kartbahn, habe ich gesehen, ne? Also ist es dann die Kartbahn, wo das dann auch angefangen hat bei euch?
Ja, genau. Also die Strecke heißt Swartkops oder Kialami. Ja, wir haben echt viel Zeit dort verbracht als Kind. Manchmal ja. Samstags, sonntags, während der Woche, weiß ich noch, mein Opa ist immer, also mittwochs, nachmittags, hat er immer als ich noch in der Schule war, um 12 Uhr ist der diesen Ding geklingelt, und ja, dann war Zeit für Go-Kart fahren, und dann bin ich immer mit Opa an die Strecke gefahren, auch noch mittwochs testen gegangen, und war echt eine coole Zeit, die ich sehr gerne rüber zurückblicke. Und ja. Es war auch schön, weil ich meine, Kartfahren ist generell so als Junge hast du da keinen Stress, du hast keine Erwartungen, du fährst einfach für den Sport, für die Leidenschaft, und deswegen, also echt eine tolle Zeit.
Ja, und für den Geruch in der Nase, oder?
Ja, definitiv. Also genau, genau. Nee, also wirklich, ich habe ehrlich gesagt keine schlechte Verbindung zu meinem Kartzeit.
Ja, das ist echt cool. Also ich finde auch, teilweise, wenn man mal so auf die Kartstrecken guckt, jetzt auch hier in Nähe von Hamburg ist ja die Ralf-Schumacher-Kartbahn auch, und wenn da teilweise die Kartmeisterschaften ausgetragen werden, das ist schon, ja, Respekt auf jeden Fall. Da bleibe ich dann doch lieber ab und zu mal auf der Kartstrecke nebenan und fahre mal meine kleinen Runden und dann gefühlt eine halbe Minute langsamer.
Ja, muss es auch sein. Also Hauptsache, habt Spaß.
Ja, eben. Das ist so ein bisschen, ja, du bist ja der Coach gewesen von Matthias Killing.
Ja, genau.
Bei dem epischen Duell.
Der Duell.
Ja, das war da auch mega. Also ich fand deine Reaktion geil, wo Matthias ja eingangs zu Red Bull Ring in Turn 1 extrem spät gebremst hat und ihr alle, wow, wo hat er denn jetzt gerade gebremst?
Das war schon crazy. Ich erzähle dir die Geschichte, weil also der Eddie ist zuerst gefahren, hat dann irgendwo bei 250 gebremst und dachte ich, nee, das kann doch nicht sein. Und Matthias hat wirklich, die haben ja einen Outlap gehabt und direkt pushen, ne? Und ich habe zu Matthias gesagt, du versuchst einfach mal 150 Meter, das muss trotzdem noch safe sein. Und wenn es zu spät ist, hast du immer noch diesen Auslaufzone, Ausgang Turn 1. Das schaffst du schon. Und dann hat er das wirklich so umgesetzt und ich kann es fast nicht glauben. Aber ja, das war echt eine geile Show, was die Jungs da gemacht hat. Und hoffentlich sehen wir auch oft sowas, weil das wollen die Fans auch mal sehen. Was anderes als nur uns Rennfahrer auf der Strecke.
Ja, es war super cool. Klar, es ist natürlich dann auch so ein bisschen zwischen die beiden, also man hat sich geneckt so und hat dann gesagt, klar, guck mal, war ja klar schneller, ne? War super cool, und das halt nebenbei ist halt einfach, wie du sagst, es ist mega cool für die Fans gewesen. Ich habe super gerne zugeguckt, auch auf den Stories von den beiden, wenn sie sich dann immer so ein bisschen gedisst haben. Es war schon echt cool. Ja,
genau.
Ja, kommen wir dann mal weiter rüber, springen mal ein bisschen ins Jahr 2014. Da bist du ja dann von Volkswagen als Juniorfahrer unterstützt worden. Und dann ging dein Weg Richtung Deutschland ins ADAC GT Masters. Und da wurdest du direkt mit deinem diesjährigen Teamkollegen René Rast im Premierenjahr in der Saison direkt Meister. Das musste auch mega gewesen sein, oder? Du kommst ins GT Masters mit René Rast, ihr fahrt die erste Saison zusammen und ja, holt direkt mal da den Titel.
Ja, das war schon eine crazy Nummer, um ehrlich zu sein. Also ich weiß noch, über den Winter war meine Aufgabe von meinen Eltern irgendwie zu suchen und die ganzen Teams da ein E-Mail zu schreiben. Ich hatte natürlich die Erfahrung vom Sirocco Cup, ich habe ja die Meisterschaft gewonnen und haben dann ein paar Carrera Cup Teams angeschrieben, aus finanziellen Gründen hatten wir einfach nicht das Budget für Carrera Cup Deutschland. Das war das erste Ziel, sage ich mal. Und dann bin ich auf ADAC GD Mars gekommen und Abt war irgendwie, also die waren ja involviert mit dem Sirocco Cup, die haben den ganzen Autos vorbereitet und den ganzen Thema betreut. Und so bin ich zu Abt gekommen und musste dann einen Test fahren. Damals noch in Ascari Race Resort, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Spanien. Ja, und dann bin ich diesen Test gefahren und die waren eigentlich ganz happy. Und ja, dann so ist die Lineup Rast van Linde zusammengekommen. Und ich weiß noch wie gestern, also ich war damals, 17 war ich noch, für das erste Rennen in Oschersleben. Und das war alles so ein Hype, also diesen Autos war einfach brutal im Vergleich zu den Sirocco Cup Auto, kannst du überhaupt nicht vergleichen. Und dann natürlich auch mit René als Teamkollege. Das war schon crazy und viel um reinzunehmen für einen Südafrikaner. Ich war jetzt nicht so in diesem deutschen Motorsport-Trend drinne. Ich könnte damals auch noch kein Deutsch, logischerweise. Also um die Ingenieure auch mit Christian Abt zu kommunizieren, die ersten paar Monate war schon schwer. Aber das haben wir irgendwie geschafft und der Erfolg auf der Strecke hat für sich geredet und war eine coole Saison. Wir haben so viele crazy Sachen erlebt. Ich weiß noch, der Niki Team und Winkelock Marcus war auch mit dabei ins Team. Also es war wirklich ein paar Chaoten da im Team, um es so zu sagen. Und wir hatten echt viel Spaß, so wie auf der Strecke, aber auch neben der Strecke.
Ja, das ist halt auch immer das Wichtige, dass es auch im Team selber passt, ne? Dass es nicht irgendwie so eine Hater-Nummer wird. Ne?
Genau.
Dass ihr am Ende immer noch mal dann trotzdem euren Barbecue, auch den deutschen Barbecue rausholen könnt und dann noch mal eine Wurst im Fahrerlager grillen könnt. Ne?
Definitiv. Also Red Bull Ring ist immer so unser Grillsteller. Weiß ich auch, letztes Jahr noch mit den ganzen Upcrew habe ich für den ganzen Team gegrillt. Da haben wir, ich sag mal, normalerweise haben wir immer gutes Wetter dort. Fahrerlager ist eigentlich ganz cool, ganz groß. Und da haben wir immer versprochen, dass wir einen vernünftigen Grill zusammenbringen für den ganzen Crew.
Ja, das ist cool. Das ist dann halt auch der Team-Spirit, der dann auch wieder aufkommt, ne?
Genau.
Ja, in den Folgejahren, da warst du ja dann für Audi immer im GT Masters unterwegs und im Jahr 2018, du hast es eben schon mal angesprochen, da gab es dann dich und deinen Bruder auf dem R8 von Land. Da hast du, mit deinem Bruder zusammen habt ihr auch richtig ordentlich abgeliefert. Ihr konntet dann am Ende die Saison sogar auf Rang 2 beenden.
Mit jetzt, einem Punkt Rückstand. Das ärgert mich
Richtig, ja. Es war richtig knapp. Aber weißt du, was mich interessieren würde? Wie ist das denn echt mit seinem Bruder, sich ein Auto zu teilen? Also soweit ihr wohnt auch zusammen, ne?
Ja, genau. Wir sind immer noch zusammen in der Wohnung hier in Kempten. Es ist schon, wie du gesagt hast, es ist schon eine crazy Nummer, wenn man mit deinem Bruder fährt. Ich glaube, da gibt es nicht viele Brüder, die das sagen können, dass sie zusammen auf einem Auto gefahren sind und auch dann so erfolgreich waren. Für mich war das natürlich eine große Herausforderung, weil ich war natürlich der Ältere mit viel Verantwortung in dem Sinne. Ich musste den Sheldon viel beibringen, auch das Auto an sich leiten, genau sagen, was da zu tun ist mit dem Setup und so weiter. Aber das hat immer Spaß gemacht. Ich hatte das Glück, dass Sheldon extrem talentiert war und direkt von Anfang an auf dem Pace war. Und das macht es natürlich alles viel einfacher, weil wenn du vom ersten Rennen schon um Podiums kämpft. Ich glaube, wir waren sogar das erste Rennen in Oschersleben auf dem Podium, auf Platz 2. Und dann sind man einfach in diesem coolen Vibe. Man reist hin und her von Strecke zu Strecke mit deinem Bruder, einer deiner besten Kumpels. Also der ist wirklich, wir sind super eng zusammen. Und das war ein Jahr, die wir extrem viel genossen haben. Leider hat uns die einen Punkt gefehlt am Ende für die Meisterschaft. Das wäre eine Geschichte gewesen, aber das gehört auch dazu. Oh ja. Das ist manchmal auch Motorsport, aber wir blicken immer gerne darauf zurück und hoffentlich gibt es da irgendwann wieder die Chance, aber aktuell sieht es nicht danach aus.
Ja, gut, das stimmt, der ist ja für BMW unterwegs, trotzdem, ich stelle mir das auch irgendwie krass vor, wenn du dann nur ein Rennen hast, wo vielleicht, keine Ahnung, da lief es irgendwie nicht so gut und dann denkst du ja, sag mal, was hast du denn da gemacht? Und dann sitzt du abends zusammen und dann, ich war, also.
Ja, das ist schon hart. Ich muss sagen, wenn es gut läuft, ist es natürlich super easy. Aber ja, da war die ein oder andere Mal, wo, also ich weiß, in dem Jahr hatte ich echt Pech in meinen Qualifyings und ich war eigentlich nie so bekannt für als ein Qualifying-Fahrer. Also immer, als ich dann wieder in die Box reinkam und es war ein schlechtes Qualifying oder irgendwas passiert ist, dann habe ich so diesen Blick bekommen von Sheldon. Und er musste nichts sagen. Ich wusste direkt, was er so im Kopf hat. Und das ist natürlich, das tut doppelt so weh, wenn du deine Brüder enttäuscht oder generell, wenn du deine Familie enttäuscht. Genauso war das auch von meinen Eltern extrem schwer, das zuzuschauen, weil die wussten ja auch die ganze Dynamik, dass da viel Stress involviert ist, viel Druck. Aber irgendwie haben wir es geschafft und wir sind eigentlich viel stärker daraus gekommen und haben immerhin viel Respekt voreinander und
Spaß miteinander.
Ja, genau. Also das war wirklich so ein Jahr, da haben wir viel voneinander gelernt, viel über den Charakter gelernt und was echt krass war in dem Jahr, wir waren, egal welche Strecke das war, wir waren so eng zusammen. Also innerhalb von einem Zehntel, ich sage es immer noch hier zu Hause, wenn wir auf den Simulator spielen oder wenn wir auf den Tennisplatz bin, egal was wir machen, wir sind so eng beieinander und es ist wirklich, es ist zu den Punkten gekommen jetzt, wo es für mich fast irgendwie creepy ist, weil das kann nicht normal sein, dass alles, was wir tun, innerhalb von Millisekunden und wir sind so eng zusammen, das ist schon crazy, aber deswegen umso mehr habe ich den Respekt für ihn und ist einfach eine coole Geschichte.
Ja, also da kann eure Eltern auf jeden Fall mega stolz auf euch sein. Ich finde auch, dass, wie du es auch gerade eben sagtest, das hält dann, schweißt dann auch so krass zusammen. Und ich glaube, das ist halt fürs Leben nachher und egal was passiert, halt mega cool für euch beide.
Ja, definitiv. Ich sag mal, wenn wir diese Saison geschafft haben, dann können wir alles schaffen im Leben. Das hat wirklich alles getestet. Also,
ja. Ja, cool. Bis aufs Äußerste.
Ja, genau.
Ja. Ja, 2019, ein Jahr später dann, warst du aber allerdings ohne deinen Bruder unterwegs. Da bist du dann mit Patrick Niederhauser an deiner Seite auf dem HCB Routronic Auto gefahren und ja, konntest zum zweiten Mal das ADAC GT Masters gewinnen. In der Fahrerwertung war das dann doch schon ja, recht eindeutig, muss ich sagen. Wie war denn so das zweite Mal dann für dich im GT Masters die ganze ja, Serie dann auch irgendwo zu gewinnen, aber auch das Ganze nochmal zu durchleben.
Ja, also 19 war ein ganz besonderes Jahr für mich, weil ich bin ein großes Risiko eingegangen vor der Saison. Ich habe mich entschieden, da mit ein neues Team die Reise anzufangen in der GT Masters, mit einem Team, die wirklich keiner kannte bis dahin. Das war ein neues Team aus Pforzheim. Wir haben wirklich von null angefangen. Wir mussten ein riesen Testprogramm fahren am Anfang des Jahres. Ich kannte den Patrick eigentlich von früher aus den Zeiten bei Aust-Motorsport, 2017. Ja. Und ich habe ihn immer extrem respektiert als Rennfahrer. Ich wusste immer, dass er das Talent hatte, wenn er die richtiges Auto bekommt, dass er wirklich absolut liefern kann. Und ich habe dann Patrick angerufen und gesagt, du, da gibt es eine Möglichkeit, wir haben ein Team hier, die haben den Budget und könnte einen Fahrer unterstützen. Dann so ist die Reise dann gestartet, um da dann wegzugehen von Land Motorsport, ein Team, die um den Meisterschaft gekämpft hat für 3-4 Jahre in Folge. Ich war bereit, den Risiko einzugehen, ich wollte was Neues aufbauen. Und ich wollte einfach ein neues Challenge. Glücklicherweise ist das wie ein Hit abgegangen. Direkt die erste Saison Meister geworden. Sogar noch vor der Saison, die Saisonfinale. War echt cool. Und das hat mich extrem gefreut, da ein Teil des Teams zu sein und wirklich zu sehen, wie die harte Arbeit am Anfang des Jahres sich ausgezahlt hat. Also wirklich ein tolles Jahr für mich persönlich und da blicke ich auch gerne zurück auf.
Ja, also auch gerade mit dem Routronic-Team, Manuel Reuter war ja dann auch anfangs mit dabei und wirklich eine Mannschaft, wo man sagen kann, die hat sich auch über die Jahre extrem stark entwickelt. Ne? Also vom Anfang an on point gewesen und dann auch stetig weiter nach oben.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich habe immer noch extrem viel Respekt für die ganzen Leute da. Fabian und seine Mannschaft machen echt einen tollen Job, waren auch letztes Jahr mit dem Porsche unterwegs und haben auch gezeigt am Nürburgring, dass es auch funktionieren kann mit einem anderen Hersteller. Also von daher, die wissen schon, was sie da zu tun haben. Und ja, wie gesagt, auch mit Manuel auch viel gelernt. Ein Fahrer, den ich extrem viel respektieren, mit seinem Alter da noch den ganzen Trackruns und alles mitzumachen. Der war definitiv viel, viel, viel fitter als uns allen zusammen. Und das zeigt einfach, was für ein Sportler der ist. Und da muss ich schon sagen, also ich habe ihn wirklich anders eingeschätzt, als ich da zu Rutronic kam. Ich habe immer so Manuel Reuter am Fernseher geguckt und dachte immer so, okay, typischer DTM-Fahrer, aber ja, was steckt dahinter? Und ja. Dann habe ich ihn wirklich ein bisschen persönlicher kennengelernt und kann nur sagen, ich habe den allergrößten Respekt für ihn und was er da macht und für sein Commitment und alles, was er tut.
Ja, also auch neben der DTM, dann war er ja auch noch für die Fahrer verantwortlich und hat das alles noch geleitet nebenbei. Also es ist schon beachtlich, was er fahrerisch und danach dann auch weiterhin in seiner Karriere alles geleistet hat. Das muss ich auch wirklich sagen.
Definitiv.
Ja, nach dem Jahr dann, nachdem du ein weiteres Jahr dann mit Rutronic im GT Masters unterwegs warst, da kam ja dann im letzten Jahr der Wechsel für dich in die DTM, zurück zu Abt. Und ja, dann ist ja schon eine kleine Änderung, denn du hast ja im ADAC GT Masters ja ein Auto geteilt und jetzt bist du in die DTM gekommen, du bist allein im Auto, dafür eine Stunde lang Vollpower. Wie war die Umstellung oder war es eine Umstellung für dich? Oder sagst du, ja, es ist eigentlich auch ganz nett, allein im Auto zu sein, weil ich vielleicht nicht mein Setup teilen muss?
Ja, genau. Also mein Ziel war, und das war auch der Grund, warum ich den Change gemacht hat. Ich wollte, also nach 7 Jahren in GT Masters hat mir wirklich, ich würde nicht sagen, also Motivation ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe nicht mehr so diesen Drive gehabt, einen GT Masters Titel zu gewinnen. Und ich wollte unbedingt mal den Tag schaffen, wo ich das in der DTM schaffe. Und dann ist die Möglichkeit natürlich gekommen mit Abt, wo die DTM auf GT3 Autos gesetzt hat. Hat mich natürlich in eine sehr gute Lage gebracht mit meiner Erfahrung. Ja. Und natürlich, ich bin ja in Kempten, kenne ja die ganzen Abt-Jungs. Das war wirklich der perfekte Match und deswegen, als ich das Angebot bekam, war das wirklich, hab direkt ja gesagt und wollte unbedingt diese neue Herausforderung in mein Leben und auch in meine Karriere. Und es hat von Anfang an gepasst. Natürlich kannte jede Person, die da arbeitet, meine ganze Crew kannte ich schon. Hat wirklich alles gepasst und ich war wirklich happy, wie die Saison gelaufen hat. Bis zu Ende, aber ja, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr über erzählen.
Ja, also ich meine, alleine wie du gestartet bist, wenn wir mal reingucken, Monza, du hast losgelegt im zweiten Rennen und hast ja da direkt mal gewonnen. Das war auch noch an deinem Geburtstag. Genau. Also das war schon mal eine Ansage. Wobei ich sagen musste, ich habe schon damit gerechnet, dass du auch relativ schnell weit vorne bist, weil du halt einfach, naja, ein alter Hase auf dem Auto im Prinzip
bist. Alter Hase, ich bin 25, Matthias. Doch ja, nicht.
Deshalb, also ich habe hier ne, in Anführungszeichen im Prinzip gemacht, ja. Alter Hase in Anführungszeichen.
Alles gut.
Ja, aber letztendlich ist es wirklich so, ja, dass ich schon gedacht habe, okay, also Kevin mit der Erfahrung, genauso wie Maxi Götz, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich schon, das werden harte Battles werden und einfach auch coole Battles, weil du halt mit den GT3-Autos einfach auch, ja, jetzt nicht so wie die Formel 1, super vorsichtig fahren musst, sonst fährst du dir irgendeinen Flap vorne ab und dann kannst du eigentlich das Auto schon abstellen, weil es nicht mehr fährt. klar, ne, GT3-Auto, da ist auch von der Aerodynamik abhängig, aber halt nicht so krass wie bei der Formel 1. Und das finde ich halt das Schöne, dass du dich doch mal anlegen kannst und doch mal ein bisschen, ja, kurz ganz entspannt hinten reinfährst und sagst, ja, sag mal,
weißt du, da,
wenn du nicht schneller bist. Ja, genau. Wenn du nicht schneller bist, fahr dann mal kurz auf Seite, ist doch kein Problem.
Ja, ja, genau. So ist es. Nee, das hat mich wirklich auch gefallen. Also ich kannte natürlich den GT3-Style durch meine Erfahrung die letzten 7 Jahre. Aber es hat wirklich Spaß gemacht, alleine im Auto zu sitzen. Man hat auch gemerkt mit den Pitstops, dass da viel Action waren. Da waren viele verschiedene Charakter auch dabei, das muss ich dazu sagen. Also für den Show war das schon cool. Ich und Maxi, wir hatten unsere Rivalry Mittel des Jahres. Da war halt der Esteban, wurde genannt als der Overtaker. Da waren halt viele Persönlichkeiten dazu und viele Qualität dazu, was für viele coole Aufnahmen gesorgt hat im Fernseher. Und ja, wie du weißt, ist nicht nur, was auf der Strecke passiert, da muss auch irgendwie ein Entertainment entstehen neben der Strecke. Und das hat mir auch sehr gefallen, muss ich schon sagen.
Ja. Ja, genau, das ist auch ein bisschen das, was wir, wo wir das Gespräch hatten, auch mit Eddie Mielke, dass wir gesagt haben, beziehungsweise wo ich ja auch meinte, es ist halt echt ganz cool, die DTM war immer sehr nahbar und immer sehr nah am Fan, aber dieses Jahr ist es halt alles nochmal eine Ecke mehr gewesen, einfach ein bisschen noch nah am Fan und es ist alles ein bisschen lockerer gewesen und das fand ich halt gerade mit der Umstellung auf die GT3-Serie, wo dann halt die großen Gewerke nicht unbedingt mehr dahinter standen und 80 Millionen Leute um euch rum waren und dann gesagt haben, oh, hier, Kelvin, das darfst du nicht sagen und das nicht. Und ja, sondern man konnte halt einfach mal frei raussagen und das fand ich halt extrem cool dieses Jahr.
Definitiv gebe ich dir recht, Matthias. Und ich meine, die Freiheit, die wir auch hatten als Fahrer, also ich kenne das nur von meinem Bruder, der hat mir mal erzählt, was die da hatten als in den Medien, was sie sagen dürfte und was nicht. Und das ist schon, ja, die haben den Charakter wirklich aus dem Sport genommen. Und ich glaube, diese Freiheit hat jeder Fahrer eigentlich viel genossen. Ab und zu, natürlich kam da ein bisschen Drama in den Medien durch verschiedene Quotes, die der eine oder andere abgegeben hat. Muss man auch mit leben. Aber ich glaube, das hat trotzdem den Show verbessert. Und ich hoffe, dass ihr es in gleicher Art weitermacht dieses Jahr.
Ja, das hoffe ich auch. Weil ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es ja so, ihr sitzt da drin, ihr seid Menschen, ja, und wenn du dann halt dich einfach mal über eine Sache ärgerst, dann passieren halt eben nur mal gewisse Sachen. Und dann denkst du nicht immer dran, okay, da ist jetzt irgendwie das Fernseher im Hintergrund, die nehme ich auf. Ich sag mal jetzt Alexander Zverev im Tennis, ja.
Ja, genau.
Hat auch kurz seinen Moment gehabt, aber ja, mein Gott, das ist die Emotion, die kommt dann halt eben da raus und okay, ja, ist in dem Moment passiert, aber er hat dann im Nachhinein auch gesagt, ey, sorry, und dann ist das Thema auch, also da muss es auch irgendwo gut sein.
Ja, daraus lebt der Sport wirklich, also wenn jeder Fahrer einfach nur ganz kurz Ja oder Nein sagt zu jeder Frage, dann wird es auch ganz, ganz schnell langweilig, also von daher, wie du sagst, auch das mit Zverev habe ich auch mitbekommen, habe ich auch live gesehen. Das ist Teil des Sports und jeder will Emotionen sehen. Jeder will mal sehen, dass ein Fahrer oder ein Athlet, dass die mal weinen, wenn die vielleicht verlieren, dass die happy sind, wenn die gewinnen. Die wollen das alles doch spüren und das ist diesen Sport, den wir so lieben, ist diesen Höhen und Tiefen. Und diese Mischung aus beiden, das macht unseren Sport einfach aus und das müssen wir unbedingt versuchen zu behalten, weil wenn man das wieder anfängt zu kontrollieren von oben, dann wird es ganz schnell auch wieder Schluss.
Ja, absolut deiner Meinung. Genau so muss es sein. Und ja, ich hoffe, dass es auch so bleibt, ne? Dass die DTM sich das auf jeden Fall bewahren wird.
Genau.
Du hast es gerade eben schon angesprochen, Thema Boxenstops. Das war ja in diesem Jahr auch ein ganz heikles Thema. Gerade in den Medien war es viel diskutiert, dann auch am Red Bull Ring mit Marco Wittmann, der dann sich im Nachteil gesehen hat. Letztendlich, es ist ja auch ein schwieriges Thema, um das während der Saison anzugehen, aber wenn wir es jetzt mal aus Fahrersicht sehen, sahst du da auch den Vorteil bei Mercedes und, oder was heißt, sahst du den, du hast den natürlich gesehen bei Ferrari und Mercedes, aber hättest du dir vielleicht aus Fahrersicht gewünscht, dass die DTM doch während der Saison vielleicht ein bisschen was macht, um da die Gleichheit irgendwie wieder hinzubekommen?
Ja, also wie du sagst, es ist ein schwieriges Thema, aber grundsätzlich war das für uns allen extrem frustrierend. Also alle den Teams, die einen Nachteil hatten an dieses Thema. Viele verschiedene Sachen sind auch passiert genau wegen den Pitstops. Zum Beispiel, wir wussten eigentlich in jedem Rennen, also die ersten 3, 4, 5 Runden, musst du einen Gap von Minimum 2,5 Sekunden machen, damit du es schaffst, um vorne zu bleiben, wenn da eine Mercedes hinter dir ist. Sonst musst du halt versuchen, dann länger rauszufahren. Was dann immer passiert ist während der Saison, vor allem zum Schluss bei Mercedes und so weiter, die haben alle den Kandidaten, die nicht in der Meisterschaft waren, haben die dann früh reingeschickt aus Undercut, um Druck zu machen auf uns. Und da mussten wir reagieren. Aber wir wussten, wenn wir reagieren, dann verlieren wir sowieso das Position. Dann haben wir immer versucht, länger und länger und länger zu fahren. Und dann hat man auch gesehen in Assen, was da passiert ist. Dann fährst du ein bisschen länger, dann hast du die Chance, dass du dann einen Safety Car bekommst. Und das schlussendlich hat dann viele Punkte gekostet dieses Jahr. Bin ich sauer, dass sie das geändert haben oder nicht? Schwierig zu sagen. Ich weiß nur, dass wir schon ab Monza haben wir unsere Daten reingeschickt, viele Videoaufnahmen und so weiter, haben wir an die ETA geschickt. Und das würde dann über die Saison dann bearbeitet, analysiert und am Ende würde die Reglement dann eher geändert für dieses Jahr. Also das zeigt auf jeden Fall, dass diese Änderung, dass jeder das gebraucht hat und dass die DTM das auch gebraucht hat. Aber wie gesagt, es ist immer schwer, während der Saison was zu machen, aber ich hatte es, also natürlich aus meiner Perspektive war es natürlich schön gewesen, wenn das geändert hat. Ich glaube, das hat viel geändert in der Meisterschaft, wenn das so gekommen wäre.
Ja. Klar, also wir sind halt bei den GT3-Autos und die sind alle homologiert von den Herstellern her und das kannst du halt nicht während der Saison mal eben so machen. Aber ja, na gut, wir machen Strich drunter, indem wir sagen, es wird in diesem Jahr besser und das ist, glaube ich, auch.
Dazu muss ich aber auch den DTM und ITR schützen, weil das war jetzt die eine Thema, die jetzt vielleicht nicht die Ausgang hatten, die wir alle gewünscht haben. Aber grundsätzlich war DTM und ITR immer offen für Advice, für ja, Sachen, die die Teams aufgefallen sind. Und die waren immer offen, Sachen zu ändern, die direkt änderbar war. Also an der Stelle muss ich die auch dann in den Schutz nehmen und sagen, die waren im Vergleich zu anderen Rennserien, waren die extrem supportive und das sieht man auch für dieses Jahr, die Änderungen, die genommen haben mit dem neuen Renndirektor und so weiter. Die haben gemerkt, dass man eine Änderung braucht und das haben wir auch dann umgesetzt dementsprechend. Also.
Ja. Ja, also da, also man hat auch wirklich viel, viel Positives auch gelesen und immer wieder darüber, wie die DTM und die ITR das Ganze angegangen sind. Und ja, vielleicht ist es auch dann genau der Schlüssel, warum dann auch in diesem Jahr dann neue Hersteller und Teams dazugestoßen sind. Weil halt ja, so viel Positives. Also
ich glaube, das wäre eher gekommen. Ich glaube, letztes Jahr, also in der Winterzeit, war viel, viel Unknowns um das Thema DTM. Und ich glaube einfach, dass viele Teams, die haben nicht geglaubt, dass es wirklich stattfindet. Und dann hat natürlich jeder gemerkt, okay, das geht los, da ist ein Hype. Die Leute schauen zu, die Medienzähler sind extrem hoch und dann hat man auch direkt gemerkt an die Gaststarte, an die verschiedenen Renn-Events, dass was kommen kann in diesem Jahr. Und das hat sich jetzt eigentlich dann auch gezeigt. Die DTM hat immer noch einen Stellenwert für Sponsoren, für Hersteller und deswegen sind die auch dementsprechend bereit, da die Finanzen und die Budget da rein zu investieren.
Ja, finde ich auch wirklich cool, dass es auch jetzt andere Leute dann so angesprochen hat und dementsprechend dieses Jahr dann auch das Starterfeld so groß ist, weil es ist ja deutlich größer, oder was heißt deutlich, es ist größer als diese 24 angedachten Fahrzeuge und das finde ich halt schon mal extrem positiv für die Serie. Wenn wir jetzt uns nochmal deine erste Hälfte anschauen in der DTM, dann hat es mich so ein bisschen daran erinnert, wie 2014 im GT Masters in der Premieren-Saison von dir, wo ich gedacht habe, das ist jetzt hier, guck dir das an. Das ist ein Durchmarsch von Calvin van der Linde und der zeigt denen da echt, wo der Hammer hängt. Ja, und dann im Rennen 2 in der Eifel, da kam dann so ein bisschen der Umbruch. Ich weiß ja nicht, ob es was mit dem Eis zu tun hatte im Parc Fermé.
Ja, also der Eis war vielleicht, 100 Gramm davon, ja.
Ja, aber da kam ja dann im Rennen 2 dann letztendlich so ein bisschen, ich will nicht sagen Umbruch, das ist ein bisschen hart gesagt, aber dann gab es eine etwas schwierigere Zeit. Dann kam das erste Mal Liam Lawson, der da so ein bisschen in den Raum kam und ja, alles in allem, wenn wir aber jetzt uns mal die komplette erste Saisonhälfte angucken, bevor wir dann reinsteigen in die zweite, ist es aber doch echt eine mega erste Hälfte gewesen, oder? Also besser hätte es doch wirklich für dich nicht laufen können.
Ja, genau. Also das war schon traumhaft, was da passiert ist. Die ersten 3-4 Rennwochenenden. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ich wusste, dass es so kommt, dass irgendwann der Glück und den Performance zu Ende ist, weil von der Kalender her war viele von den Audi-Strecken am Anfang des Jahres. Also ich wusste, dass wir da extrem gut performen kann. Dazu auch war ich überzeugt, dass ich da eine kleine Vorsprung hatten auf die DTM-Fahrer vom Vorjahr, zumindest für die ersten 2-3 Rennwochenenden. Das hat natürlich auch geholfen. Und die waren auch Strecken, die ich persönlich immer gut fand. Ich sag mal, ab Lausitzring, diesen Sensorfehler, die wir hatten im Rennen 2, wo wir den Sieg verloren hatten, das hat natürlich extrem wehgetan, weil es war genau die drei Titelkandidaten in dem Rennen, da hat ja Maxi Götz gewonnen und Liam war dann Zweiter, ich war Dritter. Hatte das dann auch anders, ist das dann auch anders gegangen, wäre das vielleicht auch eine andere Konsequenz für die Meisterschaft. Aber ich sag mal, Nürburgring Rennen 2 war extrem schwer. Da waren viele Rennen, wo wir samstags sehr gut waren. Da kamen dann über Nacht ein paar Änderungen, die ich jetzt nicht im Detail ansprechen möchte. Aber wir waren dann sonntags immer so im Pack und mussten immer extrem hart kämpfen. Beispiele in Solda und auch am Nürburgring. Aber nicht so trotz, wir waren immer dabei, hatten ja diesen Vorsprung nach Nürburgring. Und wie gesagt, ich wusste, dass das Red Bull Ring noch kommt. Ich wusste, dass da noch Strecken sind, wo wir eher ein bisschen schwächer aufgestellt waren. Und deswegen habe ich mich jetzt nicht so die großen Gedanken gemacht auf die Meisterschaft direkt. Aber klar, wenn man Halbzeitmeister wird, dann ist es natürlich auch cool in dem Fall, ja.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich war echt erstaunt und dachte mir, du bist noch so locker gewesen. Und ja, wir gucken noch nicht auf die Meisterschaft, das passt alles. Und ich dachte, guck dir das an. Ja, das ist
Eis gegessen. Meine Güte. Ja. Ja, vielleicht war das der Schlüssel zum Pech, keine Ahnung. Dieses Jahr müssen wir nur Wasser trinken nach dem Pech. Ja.
Dann sagt das aber nicht Andrea Kaiser.
Du nee, nee, nee.
Ja, aber du sagst es ja gerade eben auch im weiteren Verlauf, am Anfang waren es ja dann doch eher so die Audi-Strecken, danach waren es ja dann schon eher Strecken, die dem Audi nicht so zugesagt haben, also Spielberg, gut Assen, du sagst ja gerade eben, da war es ja dann eher auch ein bisschen ungünstig vom Safety-Car her, ansonsten wäre das echt super gelaufen und da warst du auch immer auf den Strecken mit Abstand schnellster Audi. Also
das war so eine der Highlights meiner Saison, muss ich schon sagen. Das hat mir richtig viel Motivation gegeben, da zu performen, auch in den Qualis, weil ich habe das ja früher im Podcast auch gesagt, ich war nie so bekannt als ein Quali-Fahrer und die Qualifying dieses Jahr, da habe ich die meisten Punkte geholt. Also von daher, persönlich habe ich es gut umgesetzt und da bin ich extrem stolz drauf. Und hoffentlich können wir es dieses Jahr auch, ich sag mal, weitermachen da, wo wir es letztes Jahr aufgehört haben.
Ja, du, ich würde es hoffen, denn dann werden wir auf jeden Fall wieder ziemlich viele geile Rennen erwarten. Also.
Hoffen wir mal.
Ja, Du, ich sag da auf gar keinen Nein, auf gar keinen Fall Nein. Das ist ganz klar. Apropos geiles Rennen, denn in Hockenheim, da gab es ja dann die viel diskutierte Szene zwischen Liam Lawson und dir eingangs Mercedes Arena. Das war ja dann auch ein Riesenthema im Nachgang. Und ja, im Laufe der restlichen Rennen war es dann irgendwo ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dir, Liam, und dem letztendlichen Champion dann Maxi Götz, der auch irgendwie immer mit bei der Musik dabei war. Auch Marco Wittmann war ja immer hinten dran, aber er hat nie locker gelassen und er war auch immer dran. Aber ja, um nochmal auf diese Kämpfe zu kommen zwischen Liam Lawson und dir, jetzt komplett alle mit einbezogen, was ich auch eben meinte, wir wollen doch als Fans genau so eine Kämpfe sehen, um zu sagen, guck mal, ja, die wollen diesen Titel auf jeden Fall, die haben Bock drauf und tun auch alles dafür. Weil, wie gesagt, also ich finde halt, wenn du deinen Job gut machen willst, dann willst du doch auch einiges erreichen und dann tust du auch was dafür. Oh, manchmal sagst du dann im Nachhinein, ah ja gut, okay, war vielleicht ein bisschen doof. Ja, ist genauso die Szene wie jetzt mit Zverev. Genau das Gleiche. Aber wie du auch vorhin sagtest, wir wollen doch genau diese Emotionen sehen. Jetzt sitzt du halt eben im Auto und dann, ja gut, dann versuchst du vielleicht nochmal reinzustechen. Ja gut, ist dann so, aber wir wollen doch auch sehen, dass du es versuchst und nicht einfach dann sagst, ah, na gut, dann vielleicht nächste Runde oder nochmal nächste Runde. Ist doch...
Ja, nee, da hast schon recht. Nee. Da hast schon recht. Also diese Rivalry mit Liam hat schon früher angefangen. Also wir haben sehr früh in das Jahr gemerkt, dass Liam unsere Konkurrenz war für die Meisterschaft. Und ich glaube, umgekehrt haben wir das auch gemerkt. Wir waren, also ich sag mal, die erste halbe des Jahres war ich und Liam in einer anderen Liga. Wir waren wirklich, wir haben einander gepusht. Wir haben uns gegenseitig hart geraced. Das hat man auch gesehen in Qualifying zum Teil am Nürburgring, wo wir gecrashed haben. Also ja. das ist schon mehr als einmal hat schon gekracht zwischen uns beiden und diese Beziehung und diese Relationship hat sich dann auch dann extrem aufgeheizt über das Jahr. Und dann da hat viele Dinge dann natürlich aufgebaut und das hat sich dann natürlich gezeigt, die letzten zwei Rennwochenende, wo wir ja zum Teil extrem hart gegeneinander gefahren sind, auch am Hockenheimring. Und das war von beiden Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war okay. Also ich denke, diesen Nordestring-Wochenende rausgenommen, war das alles extrem hart, aber das war die Racing, die man sehen wollte. Ne? Das war
auf jeden Fall.
Zwei junge Fahrer, die um einen riesen Chance gekämpft haben, die Meisterschaft zu gewinnen. Für mich war das ein Kindheitstraum. Ich habe nie über den Formel 1 geträumt. Also für mich war das deutlich viel Emotionen da involviert, muss ich zugeben. Ist es immer noch. Für Liam vielleicht ein bisschen weniger. Ich meine, der hat ja seinen Blick auf Formel 1, aber ich glaube, das ist trotzdem was Schönes auf deinem CV zu haben. Ja, und ja, also ich meine, nicht nur zwischen uns, also auch zwischen den Teams, das ganze Thema hat extrem aufgeheizt und ja, teilweise auch in die Boxen und so haben wir Sachen getan, um einander zu ärgern. Ich weiß auch, bei uns haben wir die Musik vor Qualifying extrem laut gedreht in Hockenheim, die waren ja neben uns in der Box und haben wir diesen deutschen Schlagermusik extrem laut aufgedreht in unserer Box vor Q2 und ich sah nur diesen ganzen Italiener, wie aufgeregt die waren. Aber weißt du, das ist diesen Rivalry und ja. Wir hatten echt viel Spaß damit. Leider ist es ja dann ein bisschen anders geendet, als jeder von uns vorgestellt hat, aber ich sag mal, bis auf Norrising war das echt eine lustige Fight und ja, wir haben coole Fights erlebt.
Ja, aber guck mal, du hast gerade eben gesagt, in der Formel 1, ja, wenn ich da mal zurück mich erinnere, ich glaube, Hamilton und Rosberg, als sie in Barcelona aneinander geraten sind, ich glaube, es war 2016. Das sind Teamkollegen, die sind aneinander geraten und dann haben auch immer alle gesagt, ja, wie kann das sein? Das gibt's doch nicht. Ja, aber das wollen wir doch sehen. Also, ich will doch keine Autos haben, die dann 59 Runden hintereinander fahren oder eine Stunde hintereinander herfahren und sagen, ja, Genau. Ich habe die Lücke nicht gesehen.
So bin ich auch. Ja. Ich bin ein crazy Vater, das gebe ich auch zu. Ich habe immer Ayrton Senna gefolgt, der war so mein Held. Und ein Hamilton-Supporter bin ich auch, weil die Art, wie die fahren, also diesen aggressive Fahrstil, was die beiden hatten und immer noch habe, hat mir so gefallen an dem Sport, weil die beiden haben immer die Action gemacht. Als Kind habe ich immer zugeschaut und die beiden haben immer die Action gemacht. Und das habe ich immer versucht, so in meinen Style reinzubringen. Wie du sagst, es ist für mich auch im Auto, wird es dann irgendwann langweilig, wenn ich nur hinterher fahre. Also ich muss irgendwas versuchen, sonst wird es mir auch langweilig und dann brauche ich gar nicht mehr im Kreis zu fahren. Da kann ich eine andere Sportart suchen.
Ja, aber guck mal, genau das finde ich cool und das ist ehrlich raus und das ist das halt, was dich halt auch am Ende des Tages dann super sympathisch macht. Jetzt gucken wir auf die neue Saison. Die steht ja quasi schon in den Startlöchern. Der eine oder andere war ja schon testen. Du gehst es noch. Wir sind jetzt im zweiten Jahr der GT3-Fahrzeuge in der DTM. Wie würdest du so das Fazit ziehen, wenn du jetzt nicht aus fahrerischer Sicht das guckst, sondern allgemein, die DTM hat sich ja verändert, aus der Class 1-Ära sind GT3-Autos geworden. Ich finde, es ist gut, weil es halt auch so eine coole Saison im letzten Jahr war, weil da halt so viel los war, die Fights waren da, es waren enge Rennen. Aber also mein Fazit fällt extrem positiv aus. Wie würdest du es zusammenfassen?
Ja, also eigentlich genau wie du. Also ich fand die erste Saison echt cool. Wir haben ja das Racing schon mal angesprochen. Die Autos sind die GT3-Autos, was ich finde, die sind für einen Fan viel näher an das, was die auf der Straße sieht. Die eine oder andere kann es auch leisten, so ein Auto auf der Straße selber zu fahren. Und diesen Nahheit an den Fan finde ich auch mega cool. Die Markenvielfalt gefällt mir auch. Also von daher haben wir alles in unseren großen Pott für einen coolen Show. Wir haben jetzt auch ein paar DTM-Legenden, Ex-Champions, junge Fahrer, ältere Fahrer. Ich finde, das ist eine perfekte Mischung aus allem. Aus meiner Perspektive ist es noch ein Jahr in einem GT3-Auto. Es ist wirklich, ja. Ich habe da mehr Stunden in diesem Auto verbracht als zu Hause, glaube ich. Klar, also ich habe mich natürlich gewünscht, dass ich ein Jahr zumindest diesen Class 1 Auto fahren können, einfach weil es ein geiles Auto war. Aber von der reinen Entertainment her fehlt uns das nicht mehr. Also ich denke, auch wenn du die Formel E anschaust, viele schauen Formel E an, weil die Racing und das Show geil ist. Also ich meine, diesen Podium-Ceremony, das alles rumherum, die geiles Racing, die geiles Fights und die besten Fahrer der Welt. Das haben wir auch in der DTM. Und wie gesagt, also der Formel E hat jetzt nicht das übergeilste Auto. Das ist halt ein geiles Show und geiles Racing. Und das bieten wir auch in der DTM. Und ich glaube, der Plattform wird sich nur steigern. Also das hoffe ich zumindest, weil ich bin gerne noch ein paar Jahre dabei. Oder sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Auch mit der Zukunft, mit diesem DTM Electric, was ansteht. Da ist viele positive Sachen, die auf uns warten und dementsprechend freue ich mich, ein Teil davon zu sein und ich freue mich auch, dass wir wieder ein Paket haben, wo wir gewinnen können dieses Jahr und das ist ganz klar das Ziel und das werden wir auch versuchen.
Ja, du sprichst es gerade an, neues Paket, der Evo 2, der ist ja dann für euch jetzt letztendlich das Dienstgerät in der DTM, die neue Ausbaustufe. Kannst du schon oder darfst du sagen, wo die Unterschiede sich zum Evo 1 grob oder wo sie grob liegen?
Ja, also die meisten Sachen sind einfach so eine Auffrischung von was sie gelernt haben in den letzten paar Jahren aus der Entwicklung in den Langstreckenrennen und so weiter. Also wir haben ein Motor-Update haben wir auf jeden Fall dabei. Also wir sind viele Sachen gut eingegangen. Wir haben jetzt Klima im Auto, was mir extrem gefällt. Vor allem für Nordisring, Mittelsommer, das würde uns auf jeden Fall helfen. Das sind so Kleinigkeiten, die wir ausgelernt haben. Natürlich den neuen Flügel hinten, hast du wahrscheinlich auch gesehen auf verschiedene Bilder. Ja. Sieht auch ganz nice aus, das würde uns auf jeden Fall auch ein bisschen Arbeit geben jetzt über den Winter, um den neuen Setup rauszufahren und zu sehen, wie, was für einen Einfluss es hat auf die neuen Autos. Bin mal gespannt. Also wirklich, wie gesagt, wir haben das Paket auch mit Abt. Die machen einen grandiosen Job aktuell. Und man sieht ja auch an die Lineups, was sie dieses Jahr wieder zusammenbekommen haben. Nicht nur in der DTM, aber auch in der Extreme E mit Nasser Al-Attiyah und Jutta Kleinschmidt. Also ja, echt ein paar coole Fahrer dabei und das zeigt auch, die Firma Abt ist here to stay. Also echt cool.
Ja. Gerade, du sprichst es gerade an, Fahrer-Lineup, auch bei euch jetzt bei Abt. Also neben dir ist René Rast im Auto und Ricardo Feller. Also das sind ja auch zwei Namen, die sind gar nicht mal so uninteressant. Da hat Abt auch echt einiges aufgefahren. Ich meine, René, ihr kennt euch ja schon. Ja, freust du dich auf die Duelle?
Natürlich freue ich mich. Also ich denke, das ist grandios für den Sport, für DTM, wieder diesen Duell zu haben mit René. Natürlich haben wir ja eine Geschichte und man kann eine coole Story daraus erzählen. Der war so mein Lehrmeister am Anfang. Und jetzt geht's hart auf hart und wir fahren gegeneinander für ich würde sagen, die größte GT-Meisterschaft in Europa, was GT3-Autos angeht. Und von daher freue ich mich extrem auf die Duell mit ihnen. Ich hoffe, dass es freundlich bleibt zwischen uns, weil man weiß auch, dass Sport ist Sport. Ich kenne mich auch gut genug, um zu wissen, dass ich ein harter Racer bin. Und wenn die Visier zugeht, dann fahre ich genauso hart gegen René wie jeder andere Fahrer auf der Strecke. Also ich bin mal gespannt auf alles. Wir werden uns sicherlich pushen. Das ist mir ganz wichtig auch. Weil ich denke, René wird ein neues Level bringen im Vergleich zu, was ich letztes Jahr hatten. Der Mike war auch extrem gut. Aber im Endeffekt glaube ich, dass wir uns noch härter pushen wird. Das wird mich stärken, denke ich. Und das wird das Team auch stärken. Also von daher bin ich mal gespannt, was da so abläuft. Und mit Ricardo natürlich auch, ein Young Gun, muss man auch dazu sagen, extrem viel Talent. Also Hut ab, was er da geleistet hat in GT Masters letztes Jahr, muss man schon sagen, Respekt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie er sich in der DTM schlägt. Ich glaube, dass er die beste Equipment hat, was er haben kann mit Abt Sportsline. Und da bin ich mal gespannt, wie er jetzt in der DTM zurechtkommt.
Ja, da bin ich auch wirklich sehr drauf gespannt. Auch was die anderen Fahrer dann, die jetzt neu in der Saison sind. Ich meine, wir hatten auch Mirko Bortolotti gesehen in Assen, dass er auch extrem schnell ist. Allgemein, diese kompletten Fahrer, die jetzt reingekommen sind in der neuen Saison, das finde ich echt, das kann eine super spannende Saison werden. Und dann fällt mir immer dieser Spruch wieder ein, to finish first, first you have to finish.
Das stimmt. Also, daraus habe ich auch gelernt letztes Jahr. Also hoffentlich fahren wir alle Rennen bis zum Checkered Flag und ohne Kratzer im Auto. Das ist das Ziel.
Ja, doch, der ein oder andere Kratzer, der kann ruhig drin sein, ne? Also man muss ja schon mal, ne, wie wir.
Also Heckflügel kann mal abfliegen, aber sonst soll es auch mal sein.
Ja, du, aber genauso, wie gesagt, ich finde, das gehört auch dazu und es ist mega cool. Ja, für das Jahr 2022, genau. Fürs Jahr 2022, hast du da noch außerhalb der DTM Einsätze geplant? Also, ich sag mal jetzt Richtung 24-Stunden-Rennen, da wissen wir jetzt, Abt wird daran nicht teilnehmen. Aber ja, wir hatten Dennis Ferlemann, mit dem hatte ich schon gesprochen dieses Jahr. Die waren ja schon in Dubai unterwegs. Mhm. Car Collection. Da gibt es ja viele Namen, die oben in der Eifel unterwegs sind. Kannst du dazu schon was sagen?
Ja, also ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ich bin jetzt so viele Jahre schon dabei am Nürburgring. 24er, das ist ein Rennen, die immer als erstes genannt wird in meinem Vertrag. Oder das versuche ich immer als erstes da reinzuschreiben, weil es mir einfach so viel Spaß macht, dort zu fahren. Also ich kann jetzt nicht die genauen Details sagen, aber am Start bin ich auf jeden Fall. Ich bin wieder in die GT World Challenge Endurance am Start. Da kommt ja auch noch Neuigkeiten dazu in den nächsten Wochen. Und Vielleicht hast du ja auch gesehen, letztes Jahr habe ich mein Rallye-Debüt gemacht. Also da plane ich weiter auf jeden Fall. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit meinem Manager Dennis. Zusammen haben wir gefahren.
Ja, da wart ihr sogar hier oben in Kaltenkirchen, ne?
Genau. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Leider hatten wir einen Ausfall, weil der Motor geplatzt ist. Ich weiß nicht, wegen mir oder wegen irgendwas anderes. Ich hoffe nicht wegen mir. Aber nee, also das hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Und da plane ich auf jeden Fall die ein oder andere Rallye dieses Jahr. Einfach für mich als Breakaway von den ganzen Rundstrecken. Und um einfach was anderes zu lernen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich für andere Sachen offen hält und immer offen bist, was Neues zu lernen. Also ja, das ist so mein Breakaway während der Saison.
Ja, keep your mind open, das ist auf jeden Fall echt immer, egal wo du jobmäßig unterwegs bist, immer ein sehr guter Punkt, ja, definitiv. Ja, Kevin, das war so ein kleiner Einblick von dir, wie du gestartet bist, wie deine letzte Saison war und ein bisschen was von der kommenden Saison haben wir auch nochmal raufgeguckt. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und, immer gerne.
Mit uns oder beziehungsweise mit mir zu sprechen. Thorsten hat es leider nicht geschafft, aber ja, vielleicht schaffen wir es nochmal.
Hoffentlich haben wir wieder ein Catch-up nach der Saison. Dann können wir das mit ihm machen. Das wäre cool.
Du, ja, ich werde mich freuen, du.
Hoffentlich aus DTM Meister.
Ja,
DTM Meister Podcast machen wir dann.
Oh. Das schreibe ich mir auf, du.
Okay, ich bin dran. Bier, ich bin dran, ja, genau. Mit Bierle, dann quatschen wir ein bisschen so über das Leben. Nicht nur über Motorsport.
Oh, das hört sich gut an, du. Dann machen wir das aber so, wir treffen uns irgendwo und dann möchte ich mal dein Barbecue genießen.
Ja, perfekt. Was macht man so?
Barbecue von Kevin, genau. Das ist cool. Ja. Alles klar. Also, Kevin, dir nochmal vielen Dank. Und euch da draußen wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Dann auch wieder mit Thorsten. Bis dahin, macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.